Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. Heute spreche ich mit Frieda Laxo. Sie arbeitet mit Kindern und deren biologischen sowie Pflegeeltern, wenn andere aufgeben würden. Durch ihre eigene Geschichte und den Blick für die Notwendigkeit von Sicherheit und Vertrauen in Familien, die zusammen und gleichzeitig auseinanderbrechen, in denen die psychische Belastung zum Ausnahmezustand geführt hat, leistet sie eine Arbeit, deren Eindrücke sie heute mit mir teilt. Mit ihr will ich darüber reden, wie wichtig es ist, Hilfe in Anspruch nehmen zu können und darüber, wie Helfen aussieht, wenn nichts mehr zu helfen scheint. Mit ihr möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die dich dazu einlädt, zu verstehen, was es heißen kann, gute Eltern zu sein. Viel Freude beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo Frieda.
Hallo.
Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch heute. Wir haben das aus Gründen schon mal verschoben und umso mehr freue ich mich, dass wir diesen Termin heute nachholen. Du arbeitest unter anderem als selbstständige Familienbegleitung für Familien, die an die absolute Belastungsgrenze und sogar darüber hinaus gekommen sind. Ursprünglich hast du Ergotherapeutin gelernt, warst an einer Sonderschule tätig und hast dann in ein klinisches Umfeld gewechselt. In deiner heutigen Tätigkeit unterstützt du Familien selbstständig dabei, wieder in ein psychisch gesundes Gleichgewicht zu finden. Ich will mit dir darüber sprechen, was du mir in unserem Kennenlerngespräch schon berichtet hast. Dass du in der Lage bist zu sehen, was Eltern gut machen, selbst wenn sie im Außen vielleicht als gescheitert wahrgenommen werden. Und weshalb du nie daran zweifelst, dass Eltern ihre Kinder begleiten können. Und das, was es braucht, um aus Notzuständen auch zurückzufinden. Doch als erstes möchte ich natürlich hören, wie du heute hier bei mir ankommst. Wie geht's dir gerade?
Hallo nochmal. Ich freue mich auch riesig, das heute mit dir machen zu können. Mir geht's total gut, weil ich eben noch bei einer Familie war, in einer Notsituation. Und ich habe es ja schon gesagt, das freut mich voll, weil das einfach so passt.
Ja.
Und das war einfach mein Einstieg für diesen Podcast.
War quasi nochmal wie die Überleitung zu unserem Treffen
genau.
heute.
Genau. Also,
guck mal, dann sollte das auch alles so sein.
Ja. Genau, weil das war eine Familie. Ich habe auch extra gefragt, ob ich von Ihnen erzählen darf.
Ah, cool.
Eine Familie, denen es einfach schlecht geht. Und das war so ein, also eine Art Notkontakt,
ja.
die ich dann manchmal mache, um so eine kurzfristige Krise auch zu überbrücken.
Voll spannend. Und wir steigen da auch gleich tiefer ein. Auch, glaube ich, um erstmal für alle, die heute zuhören, so ein bisschen zu verstehen, was deine Arbeit eigentlich ist und mit wem du da arbeitest. Weil ich glaube, dass das wahrscheinlich aus dem, was ich so im Vorfeld erzählt habe, vielleicht noch gar nicht ganz deutlich wird. Mhm. Frieda, du begleitest Kinder, die in psychischem Notstand geraten sind. Ebenso wie ihre Eltern oft auch. Und zu mir kommen ja meist Eltern, die so eine erste Überforderung wahrnehmen, die meist noch relativ klar benennen können, was los ist und das auch bewusst verändern wollen. Lass uns doch mal über diese Bandbreite zwischen deinem und meinem Erleben sprechen. Woran erkennt man ein Familiensystem und seine Kinder, die wirklich an existenzielle Grenzen stoßen? Was macht es auch mit dir so, diese Kinder zu erleben und diese Familien zu begleiten?
Also es gibt zwei Varianten dieser Familien, die ich begleite. Die eine sind Familien, die ich meist übers Jugendamt bekomme. Das sind Pflegefamilien, die Kinder mit Gewalterfahrung aufnahmen. Also das sind professionelle Pflegeeltern, das heißt, die haben eine pädagogische oder therapeutische Ausbildung und nehmen Pflegekinder auf mit schwerster Gewalterfahrung in der Kindheit und die leben dann bei denen. Das ist quasi wie ein privates Kinderheim.
Ja.
Und das ist dann Familienalltag, gleichzeitig aber auch Arbeit für die Familien, weil die Kinder mit, also die Kinder sind in existenziellen Nöten, die haben oft sehr große Verhaltensauffälligkeiten tagsüber, da können wir ja noch drüber sprechen, in welchen Situationen, aber eben auch nachts, wenn Albträume kommen, wenn Schlaflosigkeit da ist, wenn Ängste da sind oder so. Also das ist quasi ein Job, aber ein Fulltime-Job, weil sie quasi Familie und Arbeit in einem haben. Das ist die eine Not, wo die Kinder in Krisen sind, die Pflegeeltern eigentlich nicht, weil sie nehmen ja erstmal die Kinder auf in ein gesundes System, aber sie kommen trotz ihrer fachlichen Ausbildung massiv an ihre Grenzen, weil Kinder einfach diese Strafen, die Ängste aus ihren Herkunftsfamilien mitbringen. Und diese Ohnmacht, die die Eltern erleben, da versuche ich die Eltern zu unterstützen und zu begleiten. Wie gehe ich mit traumatisierten Kindern um? Wie können wir Familienalltag gestalten? Es gehört aber auch dazu, Hilfeplangespräche zu begleiten und auch meine Sicht darzustellen. Also wenn es um Umgänge geht oder was brauchen die Kinder an therapeutischer Unterstützung? Und die andere Schiene sind eben Familien, die mit ihren Kindern an ihre Grenzen kommen und oft in vielem schon gescheitert sind und entweder auf den Therapieplatz warten und gerne Hilfe in Anspruch nehmen würden, aber Therapieplätze sind rar und die warten Jahre auf einen Platz, bis sie in einer therapeutischen Praxis angebunden werden. Oder eben Familien, die merken, unser System funktioniert nicht mehr, wir schaffen Familienalltag nicht mehr. Ganz oft ist es so dieser Übergang zwischen Kita und Schule, wenn die Erzieher sagen, so ist Schule nicht möglich. Das sind so viele Ausnahmezustände, was wir im Kindergarten noch irgendwie tragen können.
Ja.
Aber in der Schule wird es nicht funktionieren. Und dann kriegen die Eltern oft Angst. Und da bin ich, glaube ich, oft so ein Zwischenschritt. Die haben noch nicht den Mut, sich ambulant Therapie zu suchen oder wissen oft nicht, ist es sonst so schlimm, dass wir wirklich Therapie brauchen oder ist das, nehmen wir dann anderen einen Platz weg, weil es denen viel schlechter geht.
Ich glaube, das ist ja auch eine der häufigsten Fragen. Entschuldige, Frieda, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, das ist ja auch was sich grundlegend Menschen fragen, die die Überlegung anstellen, gehe ich in therapeutische Begleitung? Ist es überhaupt schon schlimm genug?
Genau.
Und genau wie du sagst, nehme ich wem anders einen Platz weg?
Das ist eine ganz große Angst. Und wenn ich dann in die Familiensysteme komme, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wundere ich mich ganz oft. Und das sage ich auch den Familien, weil ich denke, krass, wie schaffen die noch so Familienalltag? Man ist ja als Eltern und dann ist es egal, in welchem System, Familiensystem man wächst, aber als Eltern tut man ja alles für sein Kind und will das Beste und versucht, den Alltag anzupassen und so weiter. Aber das reicht da oft eben nicht aus.
Ja.
Und die scheitern dann und dann bin ich sage immer, ich bin so ein Zwischenschritt. Ich sage sehr bewusst und sage auch immer sehr deutlich, ich mache keine Therapie.
Ja.
Aber ich kann sie begleiten und unterstützen, entweder einen Weg zu finden, auch ohne Therapie zu einer Stabilität zu gelangen und nach Möglichkeiten zu suchen oder eben so eine Art Vorbereitung für eine Therapie zu sein und dass die Familien und vor allem die Eltern nicht alleine sind, bis es Therapie gibt, weil es ja dann einfach keinen Ansprechpartner gibt.
Ja, jetzt hast du eben schon gesagt, es geht hier manchmal wirklich um existenzielle Nöte, die die Kinder ausstehen, wenn sie natürlich selbst schon in ihrer Herkunftsfamilie die Historie von Gewalterfahrung gemacht haben oder auch von Vernachlässigung. Und andererseits gibt es aber jetzt die Familien, die du begleitest, wo du sagst, da ist man schon irgendwie an vielen Stellen gescheitert, ne? Also es ist ja eine ganz schöne Bandbreite, wo was aus dem Ruder gelaufen ist, wenn man so möchte. Und gleichzeitig höre ich dir mit einem wachen Ohr zu und denke so, ich glaube auch, dass manche pflegende Familie sich darin gerade wiedererkennt, mit einem Kind mit Behinderung, wo es vielleicht sogar herausforderndes Verhalten gibt oder Inklusion nicht so richtig gelingen mag, ne? Oder das Kind zum Beispiel gemobbt wird in Kindergarten oder in Schule und man da irgendwie merkt, boah, da gibt es Einflüsse auf mein Kind, die sich zu Hause widerspiegeln, die ich nicht mehr abdecken kann. Ne? Und du hast eben so was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, bei den professionellen Pflegefamilien, also die, die einen therapeutischen und pädagogischen Hintergrund haben und bewusst ein Kind in existenziellen Nöten zu sich nehmen, dass es da verwischt diese Grenze aus fachlicher Arbeit und aber halt Alltag. Und ich habe, als du das gesagt hast, habe ich gedacht, ich glaube, das ist etwas, womit ganz viele pflegende Familien, die halt an ihre Grenzen stoßen, ihrer Ressourcen und Kapazitäten, kommen zu merken, Es verschwimmt das Gefühl von Alltag zu Arbeit. Es ist krasse Arbeit, die ich leiste, über meine Fähigkeiten und Kapazitäten hinaus.
Es ist eine Arbeit, die kaum jemand sieht. Egal, ob jetzt die pflegenden Familien, die ihr eigenes Kind pflegen, oder die Kinder mit Gewalterfahrung aufnehmen. Auch die haben oft unfassbar viel, also die einen sowieso, aber auch die, die Kinder aufnehmen, haben so viel Unverständnis. Die haben es doch jetzt gut bei dir, ist doch alles in Ordnung. Und dass aber ein Kind das nicht einfach ablegt, nur weil es in Sicherheit ist und oft ja gar keine Vorstellung von Sicherheit hat, weil es nie erlebt hat. Und jetzt ist es zwar sicher und fühlt sich vielleicht auch anders und kann trotzdem das andere nicht ablegen. Und ich glaube, egal welche Eltern wir davon nehmen, beide Eltern, es gibt keinen Blick der Gesellschaft dafür, wie schwer das ist.
Ja.
Ja, oft auch ohne Pause durchzuarbeiten, nicht mal die Nacht als Pause zu haben.
Als Refugium, ja.
Und es wird so wenig anerkannt. Und das finde ich so traurig. Überhaupt Elternarbeit, ja. Aber da leisten Eltern oft Unmenschliches und was ihre Kräfte so übersteigt. Und sie müssen bei Behörden oder in ihrem privaten Umfeld so viel dafür kämpfen. Und das macht mich schon oft traurig, weil ich denke, es bräuchte dafür viel mehr Anerkennung und Wertschätzung.
Absolut. Und ich höre dir gerade zu und es berührt mich so sehr mit. Und ich merke, wie mir die Tränen kommen, weil ich so denke, ich erlebe so viele Eltern, die es sich selbst nicht mal anerkennen. Die aus dieser Liebe zum Kind heraus sagen, aber das ist doch nun mal unsers. Und die auch diese Lanze vor sich hertragen von, ich liebe mein Kind so, wie es ist. Und ich ganz oft dort sitze und dem zuhöre und warte, bis dieses Dankbarkeitsschwert niedergelegt werden kann, dieses Schild voller Liebe für mein Kind niedergelegt werden kann und die Person es schafft zu sagen, es ist so schwer. Ich ertrage es kaum.
Und genau das ist der Punkt, wo ich finde, das ist unsere Aufgabe, wenn wir Menschen begleiten. Ich setze mich ganz oft zu den Familien, also wir sitzen in einem Kinderzimmer oder im Wohnzimmer, wo auch immer. Und diese Anerkennung zu haben und manchmal auch einfach nur zu sagen, ja, ich sehe, dass das unfassbar schwer ist und ich habe gerade keine Lösung, aber wir können uns zusammen auf den Weg machen, wir suchen zusammen nach was. Aber das sind die oft erstmal total verwundert, weil die Familien denken so oft, ich komme zu ihnen nach Hause oder auch wenn ich diese Vorgespräche am Telefon habe, dann sagen sie, und sie kommen und dann helfen sie uns und dann komme ich und sage, ich habe erstmal keine Hilfe, aber ich sehe, wie schwer das ist. Und dann fließen oft schon die ersten Tränen und sind sie sprachlos, weil sie von jemandem, von einer Fachperson in Anführungszeichen, diese Anerkennung bekommen, auf die sie eben, wie du sagst, Jahre warten und
auch selber darauf verzichten, ne? Und dann erstmal realisieren, es ist wirklich viel, es ist wirklich schwer. Jetzt sind wir so mittendrin eingestiegen gefühlt und ich mag gerne ein bisschen rahmen, was ich natürlich über dich schon kennenlernen durfte. Du bist selber Mutter von zwei Kindern. Du hast selbst Trauma erfahren in deinem Heranwachsen. Und ohne, dass wir das in der Tiefe erzählen müssen, was du erfahren hast, wie schaust du denn auf das Elternwerden? Was braucht man denn, um gute Eltern zu sein?
Ich glaube, das Wichtigste ist diese Liebe zum Kind. Sein Kind bedingungslos zu lieben und die Bereitschaft, es durch alle Höhen und Tiefen zu begleiten, egal wie schwer es ist, ob mit Unterstützung oder ohne. Also, und das ist meine tiefe Überzeugung, dass das alle Eltern haben. Also es gibt Eltern, die ihren Kindern Gewalt antun. Die tun das aus einem Grund, aus einer eigenen Not, aus einer eigenen Erfahrung. Ich will das überhaupt nicht entschuldigen und ich will das überhaupt nicht in Schutz nehmen. Und trotzdem, ich glaube, dieser tiefste Wunsch von Eltern, dass es ihrem Kind gut geht, der ist da. Und manchmal aber Verzweiflung so groß, sich nicht anders helfen zu wissen oder eigene psychische Erkrankungen, die einem das unmöglich zu machen, gut für ein Kind zu sorgen.
Das ist ja natürlich so die Variante, wenn wir jetzt über die Kinder sprechen, die in Pflegefamilien kommen und in der Herkunftsfamilie sehr starke Traumata und Gewalterfahrung vielleicht auch erfahren haben, ne? Jetzt ist es ja so, dass du ja auch in deiner Arbeit mit den Eltern arbeitest, die halt so an der Schwelle stehen von, ist das hier so sehr gekippt, dass wir schon Therapie bräuchten? Und du hast eben schon gesagt, meistens ist die Not schon längst so groß, die könnten schon längst gehen, aber du bist der Zwischenschritt, den es manchmal braucht, um da vielleicht auch ein Selbstverständnis für zu entwickeln. Erlebst du es trotzdem manchmal, dass wenn wir nochmal bei dieser Metapher und dem Bild bleiben von, wir legen dieses Schwert und dieses Schild nieder aus Dankbarkeit und Liebe für mein Kind und können es uns selber eingestehen, wie schwer es ist? Erlebst du dann auch Eltern, wo du schon merkst, da ist die Bindung gestört und zwar nicht nur dahingehend, dass sie das Kind nicht gut begleiten können, sondern dass sie sich selber auch in der Liebe zu dem Kind nicht mehr so gut fühlen und begleiten können?
Es gibt Eltern, ich glaube, wenn die so groß in Not sind, dann kommen Zweifel. Und es kommen aber eher, was ich eher erlebe, diese an sich selbst gerichteten Zweifel. Bin ich überhaupt eine gute Mutter? Kann das Kind es bei mir gut haben? Ich habe eine Familie, die haben keine schwerwiegenden Traumata erstmal. Die im Haus sind als intakte Familie, also mit allen da, die sie brauchen, haben Großeltern, da haben viel Unterstützung, aber dem Kind ist alles zu viel. Der Kindergarten ist zu laut, die hält diesen Tag über nicht aus und die kommen so massiv an ihre Grenzen.
Ja.
Und die Mama hat massivste Selbstzweifel. Bin ich eine gute Mutter für mein Kind und kann ich meinem Kind das geben, was es braucht? Und was mache ich richtig und was mache ich falsch? Wo habe ich mein Kind verloren? Also das ist auch so ein Gefühl oft. Ich habe mein Kind verloren und habe die Bindung verloren. Und die hat ganz viel jetzt gemacht. Die haben das Kind aus dem Kindergarten genommen, einfach um nochmal die Zeit davor intensiv zu begleiten. Die ist jetzt in die Schule gekommen und macht es gut, aber auch mit ganz viel Puffern, mit Gesprächen mit den Lehrern, wie kann man das Kind unterstützen? Aber dafür brauchte die Mama ganz viel Mut machen. Also ich habe keinen dieser Schritte für sie gemacht, aber ihr einfach Mut machen. Ihr Gefühl ist richtig für ihr Kind und das muss man Eltern oft, finde ich, für sie wieder so wachrufen, dass ich glaube, sie ein Gefühl für ihr Kind haben und glaube ich eigentlich wissen, was gut ist. Oft fehlt der Mut, das tatsächlich umzusetzen. Die Mama hatte ganz große Ängste, wie rechtfertige ich das vor meinem Umfeld, dass ich mein Kind jetzt aus dem Kindergarten rausnehme und zu Hause bleibe, damit sie einfach gut vorbereitet ist für die Schule. Was denkt die Schule von mir, wenn ich jetzt komme und sage, mein Kind braucht das und das und das und das war schwierig. Können wir da irgendwie eine Lösung finden, dass der Schulstart gelingt? Und manchmal hat sie einfach angerufen und hat gesagt, Frieda, ich weiß nicht weiter, mein Gefühl sagt das. Aber mir fehlt der Mut und dann braucht es sie einfach so die Bestätigung. Aber vertrau auf dein Gefühl, probier es aus. Und was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Und das finde ich so krass, dass manchmal die Gesellschaft so laut ist mit ihren Vorwürfen, mit ihren Forderungen. Sei strenger, sei konsequenter. Und die Eltern dafür oft ihr Bauchgefühl aufgeben. Und damit vielleicht, ich weiß nicht, ob sie wirklich die Bindung verlieren, aber also die Mama hatte schon so das Gefühl, ihr Herz ist so zu für ihr Kind, weil sie das Bauchgefühl nicht zulassen kann, was eigentlich ihr Kind braucht. Und jetzt klappt es gut mit der Schule. Die Lehrerin war total offen für Kompromisse. Es ist eine kleine Dorfschule, die können auch viel machen. Aber da sagt jetzt die Mama, jetzt hat sie das Gefühl, sie haben wieder so eine Herzverbindung. Und da denke ich, wie traurig, dass der Druck von außen so groß ist, dass Eltern irgendwie gezwungen sind, dazu zu machen und so ihr Bauchgefühl verlieren und das eigentlich, wo sie, glaube ich, wissen, was für ihr Kind gut ist, nicht abrufen können.
Ja, es wirft mich unfassbar zurück. Während ich dir zuhöre, habe ich gefühlt dauerhaft gerade Flashbacks in die Zeit mit den Zwillingen, als sie klein waren. Eins der Kinder war ja Schreikind und ich erinnere mich daran, dass ich halt, als wir Kind Nummer 4 überraschend erwartet haben, ich mich ebenso sehr voller Wunder gefreut habe, wie ich geheult habe. Ich weiß noch wirklich, das ist wie heute, wie ich bei dieser Gynäkologin sitze und wir diese Fruchthöhle sehen. Da schlägt zwar noch kein Herz, aber sie ist definitiv da. Und ich zu ihr sage, ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil ich glaube, ich bin die schlechteste Mutter der Welt.
Mhm.
Weil ich genau das, was du gerade beschreibst, extrem gefühlt habe, dadurch, dass ich so massiv in Überforderung und Hilflosigkeit war, weil das schon so lange physisch und psychisch belastend war. und da kein Unterstützungsnetzwerk war und ich es auch, glaube ich, vor mir selber versteckt habe, wie belastend das war, dass ich in diesem Moment erst realisiert habe, wow, okay, ich habe richtig Angst vor diesem vierten Kind, weil wenn ich jetzt schon mit dem Rücken an der Wand stehe, wie soll ich dann Kind 4 schaffen, aber wie soll ich eins ablehnen, was mir die Natur jetzt schenkt, was mir vorher immer verwehrt war. War ein Riesenstruggle. Fühle ich mich gerade sehr drauf zurückgeworfen, wo du das sagst und denke so, ja.
Es gibt ja auch dieses Sprichwort, man braucht, um Kinder zu erziehen, ein ganzes Dorf. Und ich finde, das sehe ich jeden Tag, wie notwendig das ist.
Absolut.
Dass Eltern nicht allein gelassen werden.
Ja.
Und ich glaube, es geht da gar nicht um Ratschläge und
nein,
um, wie kann ich es besser machen, sondern es geht darum, dass jemand da ist. Und das Krasse ist, dass ich ganz oft das Gefühl habe, in die Familien, die ich komme, da ist es meine Aufgabe. Weil diese Familie eben, wo ich jetzt vorhin war, die haben ganz Schlimmes erlebt, gar keine Frage. Das ist wirklich auch viel, was die zu tragen haben. Aber die Mama, die sagt immer zu mir, Frieda, es geht mir gar nicht drum, was du an Technik mit uns machst, sondern dass du einfach da bist und dass du mich anders siehst und meine Kinder anders siehst. Das reicht mir schon. Ich mache da auch gar nicht viel. Ich bin oft einfach nur da und da geht es ganz viel um Koregulation und dieses ja. Dasein und dieses Gesehenwerden als Mutter in der Not und in diesem großen Bemühen, was sie für ihre Kinder macht.
Wenn du das so sagst, hat ganz viel damit zu tun, dass wir da reingehen können und es nicht verurteilen. Dass wir nicht verurteilen, dass da Kinder völlig in Eskalationsstufen geraten, dass wir nicht verurteilen, dass auch Eltern dann irgendwann keinen Geduldsfaden mehr überhaben, laut werden, aus der Situation raus wollen, sich fragen, warum sie überhaupt jemals Kinder gekriegt haben. Ne? Und ich glaube, dem urteilsfrei begegnen zu können, das würde für uns als Gesellschaft so viel bedeuten, dadurch, dass wir eben nicht mehr in diesen Dorfgemeinschaften zusammenleben, dadurch, dass wir nicht mehr als Mehrgenerationshäuser zusammenleben, braucht es endlich wieder die Öffnung dafür, dass wir untereinander zugestehen können, boah, heute ist richtig schwer. Und ich finde, das ist so weggefallen, dass auch andere zuhören können und einfach sagen, ich höre mir das einfach an, was du mir sagst. Ich kann dir dazu gerade keinen Rat geben. Ich stecke nicht in deinen Schuhen. Ich glaube nicht, dass es mich so an die Wand gefahren hätte. Ich weiß nicht, wie sich's auf deiner Seite anfühlt, aber ich kann dir zuhören. Und ich glaube, das brauchst unfassbar.
Ja. Und genau, ich sage oft auch sehr, also der Mama vorhin habe ich gesagt, die hat mich überschüttet mit Fragen. Die saß da, die war völlig aufgelöst, die hat geweint. Ich glaube, es bringt überhaupt nichts. Du darfst mir all deine Fragen stellen, aber das bringt dir gerade nichts, wenn ich versuche, da irgendwelche Antworten gerade drauf zu finden. Und ich war dann einfach da, sie hat gefragt, sie hat geweint und ich saß einfach nur da. Und dieses Dasein und nicht allein sein zu müssen und eben, da ist niemand, der mich verurteilt. Da ist kein Nachbar, der jetzt das Jugendamt ruft, weil es mir halt wieder lauter wurde oder so, sondern auch das wäre so eine schöne Geste als Nachbarn. Das habe ich ganz oft, dass Eltern, die selbst vielleicht mal laut werden, weil sie so massiv an ihre Grenzen kommen oder Kinder, die laut werden. Die größte Angst ist, dass in einem Mehrfamilienhaus die anderen das Jugendamt anrufen. Und ich denke, wie traurig, warum kann ich als Nachbar nicht klingeln und sagen, du, ich habe das Gefühl, ihr kommt gerade so an eure Grenzen, es geht euch nicht gut, kann ich euch irgendwie unterstützen? Und dann wäre es vielleicht manchmal auch einfach 10 Minuten, die Kinder zu nehmen oder was zu essen zu bringen oder was auch immer.
Ja.
Aber aus diesem Vorwurf und Verurteilen rauskommen und.
Ja, und statt, glaube ich, Not zu bewerten, Not einfach zu sehen und zu helfen. Vielleicht haben wir wirklich verlernt, uns zu helfen. Und auch, da kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, wo wir heute so ein bisschen drüber sprechen, dass es Punkte gibt, die in unserer Gesellschaft so negiert werden, dass wir glauben, da hilft gar nichts mehr. Wenn man schon so laut wird, wenn die Kinder so laut werden oder wenn die Eltern so laut, dann hilft da nichts mehr. Ich glaube, dass das auch ganz oft ein Prinzip ist. Es bringt mich auch ein bisschen zu der Frage, ich erlebe das ja oft so, dass reflektierte Eltern, oder wir gehen jetzt erstmal davon aus, da sind Eltern, die beobachten ihr eigenes Verhalten, die beobachten die Kinder, die leben ganz oft in der Sorge, dass sie ihren Kindern seelische Narben verpassen, die wirklich nicht zu revidieren sind, ne? Also da geht es ganz oft um den Gedanken, ich präge hier Trauma. wir können einerseits gleich mal drauf gucken, was so deine Idee von Trauma ist, vielleicht ein bisschen. Das fände ich ganz spannend, das zu hören, weil ich ja weiß, dass du in deiner Berufserfahrung einfach auch ganz, ganz viel damit Berührungspunkte hast. Und oft sind ja diese Überlegungen von Eltern ganz weit weg von den Begleitungen, die du bereits ja erlebt hast. Und die teilen sich trotzdem, glaube ich, was. Und das, was sie sich teilen, ist so diese Schuldfrage.
Schuld und Scham ist ein Riesenthema. Es ist unfassbar groß.
Wie schaust du denn auf diese vermeintlichen Fehler von Eltern, wenn da Not entstanden ist?
Also du meinst jetzt im Hinblick auf diese Angst vor Traumatisierung?
Ja.
Ich erkläre den Eltern mein Verständnis von Trauma. Für mich ist Trauma alles, was zu viel und zu schnell und zu plötzlich war für mein Nervensystem oder das von dem Kind. Und es ist eben für jeden individuell. Mhm. Das ist für dich anders wie für mich oder für meine Kinder anders wie für mich. Und Trauma ist ja die Not, mit dem Erlebten alleingelassen zu werden. Trauma ist nicht die Situation, die passiert ist, sondern wie werde ich danach begleitet und unterstützt und werde ich danach aufgefangen. Und also einfach ein Kind, was fällt und sich das Knie aufschlägt.
Mhm.
Als ganz einfaches Beispiel sehe ich das und fühle den Schmerz und begleite das Kind, sag, oh Mensch, das hat jetzt aber wehgetan, du hast einen Schreck gekriegt, tröste das Kind, bin da. Das meine ich mit begleiten, unterstützen und da sein und den Schmerz sehen und den Schmerz mit dem Kind aushalten. Dann ist für mein Verständnis oder für mein Glauben oder meine Arbeit dieses, dass es Traumafolgestörungen gibt oder Konsequenzen hat oder Folgen hat im Leben, viel geringer als ein Kind, was mit seinem Schmerz alleingelassen wird und ach, ist doch nicht so schlimm, stell dich nicht so an, dieses Abwerten.
Wenn wir jetzt über das aufgeschlagene Knie sprechen, sprechen wir ja wirklich über eine ganz individuelle Grenze von Belastbarkeit, Schmerzempfinden, ne? Und ich glaube, dass viele Menschen sich unter Trauma ja manchmal so vereinfachte Dinge vorstellen. Also nehmen wir ein Beispiel, Versterben eines Elternteils. Das ist ein traumatisches Erlebnis.
Es kann eine traumatische Erfahrung sein.
Das wäre jetzt auch meine Frage. So wie ich dich höre, geht es eher darum, es kann ein Kind geben, was daraus eine traumatische Erfahrung für sich zieht, weil vielleicht, wir stellen uns vor, das Umfeld sagt, das versteht das Kind in dem Alter eh noch nicht und es wird kein Raum dafür gelassen. Während es andere Kinder gibt, die vielleicht das erleben, ganz klar haben und da aber ganz sauber irgendwie mit durchgehen.
Ja, also es gibt für mich da auch nochmal Unterschiede. Also ganz einfach gesagt, ja, dann gibt es die einen, die unterstützt und begleitet werden, die liebevoll aufgefangen werden, mit denen ganz viel Trauerarbeit, sag ich mal jetzt in diesem Fall, gemacht wird und die in so einer Geborgenheit sind. Und für die ist es immer noch schlimm, ein Verlust vom Elternteil. Und da darf ganz viel Trauer sein. Und das ist auch keine Garantie, dass es keine Folgen hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und ein Kind, wo dieser Schmerz nicht gesehen wird, stell dich nicht so an. Du verstehst das ja eh noch nicht. Und nach einem halben Jahr vielleicht sagen, es war doch nicht schon wieder deswegen. Also da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es Folgen hat. Und für das Kind einfach, ich sag, alle Trauma-Erfahrungen hinterlassen Spuren in unserem Nervensystem. Und die werden, können wieder angetriggert, ausgelöst, wie auch immer werden. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es noch eine andere Kategorie von Kindern, nämlich die, wo viele sagen, die haben unfassbar viel Resilienz, innere Stärke, wie auch immer man das beschreiben will. Weil auch ich Familien habe, wo die Kinder während den ersten 3-4 Jahren unter grausamsten Bedingungen aufgewachsen sind. Die haben Albträume, denen geht es schlecht, immer mal wieder. Und trotzdem, wenn ich die erlebe, denke ich, wo nehmen diese Kinder diese Stärke her? Wo nehmen die ihr Überleben her? Die sind so reflektiert. Also unglaublich, was diese Kinder, wie die im Leben stehen, trotz diesen Bedingungen. Und gleichzeitig habe ich Familien, die in ähnlichen Situationen aufgewachsen sind, wo ich das Gefühl habe, die sind zwar jetzt in Sicherheit in ihrer Pflegefamilie und habe trotzdem das Gefühl, die zerbrechen mir. Also da habe ich so das Gefühl, die brauchen so viel Schutz, so viel aufgefangen werden, weil die sonst daran zerbrechen in dieser Erfahrung. Es gibt für mich eben diese drei Kategorien, sag ich mal, weil von außen nicht erkennbar ist, was lässt diese Kinder überleben.
Und wenn ich dir so zuhöre, dann stellt es ja auch diese Schuldfrage ganz schön in den Schatten, weil ich kann es ja für mich nicht klären.
Ich kann nicht klären, aber ich kann da sein, ich kann zuhören, ich kann mein Kind ernst nehmen, ich kann es begleiten. Und dann, glaube ich, tun Eltern das, was das Beste für ihr Kind ist, wenn sie da sind und zugewandt sind und ihre Kinder dadurch den Alltag begleiten oder durch Situationen. Das ist, glaube ich, das, was Kinder brauchen, die Mama oder den Papa, der da ist. Das ist so ein Schutzraum, an aufgefangen werden.
Wenn wir jetzt natürlich bei dem Bild bleiben, da sind Eltern, die das schon ganz lange begleiten, weil sie denken, das muss. Und die kommen immer mehr selber so an ihre Ressourcen- und Kapazitätsgrenzen. Und jetzt passiert es zum Beispiel, dass sie sich sehr häufig viel wütender erleben, als es die Situation vielleicht eigentlich erfordern würde. Das kriegen die noch relativ klar und mit, da sind sie noch reflektiert genug. Aber sie schaffen es nicht mehr, das zu verhindern. Was so in meiner Wahrnehmung und meiner Arbeit einfach nur bedeutet, ja, wir sind am Ende der Ressourcen angekommen. Wir sind nicht da angekommen, dass du schon immer ein überaggressiver Mensch warst, der keine Kinder haben sollte. Ne? Und wenn wir jetzt nochmal so auf den Begriff gucken, der hinter der Schuldfrage ja auch steckt, so dieses, habe ich da jetzt so schlimm was falsch gemacht, dass es nicht revidiert werden kann? Dann gucke ich ganz oft darauf und denke, es ist, glaube ich, jedem gestattet und erlaubt, Fehler zu machen, weil wir alle das zum ersten Mal machen. Und mit jedem weiteren Kind machen wir das auch wieder zum ersten Mal, weil da ein ganz individueller Mensch in unsere Mitte kommt, ne? Dem wir irgendwie so gegenüberstehen mit allem, was wir haben an Erfahrung und wie wir sind. Und ich denke immer wieder, Fehler sind dazu da, gemacht zu werden und daraus zu lernen. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre von dem Begleiten, ich glaube, dann geht es ja eigentlich nicht darum, sich zu fragen, ist das, was ich heute getan habe, weil ich so wütend war, weil ich etwas gesagt habe, was ich nicht mehr zurücknehmen kann, so schwerwiegend, sondern ist die Frage doch eigentlich, kann ich begleiten, was mir da passiert ist und kann ich in die Eigenverantwortung dafür eintreten? Ist das das, was es braucht?
Also es gibt da zwei Sachen. Erst auf deine Frage. Ich finde es so wichtig, dass wir als Eltern offen und ehrlich zu unseren Kindern sind. Mhm. Und genau das dann auch ansprechen. Sagen, Anna, ich bin so erschöpft, ich habe heute Nacht nicht geschlafen oder kaum geschlafen, weil ich mir Sorgen mache, weil dein kleiner Bruder so viel wach war, wie auch immer. Und ich bin so erschöpft, dass ich jetzt so überreagiert habe und es tut mir leid. Kinder beziehen es immer auf sich, immer. Und wenn ich aber komme und sage, du, es liegt an mir und meinem fehlenden Schlaf oder ich hatte Stress auf der Arbeit oder ich fühle mich eigentlich total krank und trotzdem will ich für euch da sein, da komme ich an meine Grenzen. Da glaube ich, dass unsere Kinder alle Verständnis dafür haben, aber wir nehmen ihnen quasi die Schuld. Lasse ich das so stehen, ich habe mein Kind angeschrien, ich war ungerecht, was auch immer und spreche das nicht an und bin offen und ehrlich, dann wird das Kind das immer auf sich beziehen und mit diesem Schuldgefühl abends ins Bett gehen zum Beispiel oder das so auf sein Verhalten beziehen und vielleicht den Tag über Fehler suchen, warum hat es die Mama so wütend gemacht? Und ich finde es so elementar, den Kindern zu sagen, es geht mir gerade nicht gut, es liegt nicht an dir, aber ich komme an meine Grenzen. Mhm. Und ich glaube, dass Kinder damit auch ganz viel lernen können, weil sie dann auch selber sagen dürfen, also ich habe das bei meiner Tochter immer, das war wie so aus dem Bilderbuch, für die war Schule auch ein unfassbarer Stressfaktor und die kam lange heim und war wütend und dann flogen die Türen. So, und dann habe ich mit ihr darüber auch gesprochen und weil sie das von mir kennt, dass ich sage, du, heute war die Arbeit super stressig oder so viel Kraft gekostet, was auch immer und ich bin jetzt total müde, es tut mir leid, dass ich da jetzt überreagiert habe, das konnte sie irgendwann übernehmen. Und irgendwann kam sie nach Hause und hat gesagt, Mama, die Schule war so anstrengend, es war mir zu laut, ich brauche eine halbe Stunde Pause. Und was für eine Lösung. Das war so balsam für meine Seele, weil ich gedacht habe, es hat sich gelohnt. Weil wenn wir uns das eingestehen, dass wir an unsere Grenzen kommen, dass wir erschöpft sind, dass uns was zu viel ist, dann bedeutet das für die Kinder, okay, krass, die Mama kann das einfach so sagen, also darf ich das ja für mich auch äußern. Und wir kommen in ein anderes Miteinander. Und schon allein das macht oft Familienalltag viel leichter.
Es erinnert mich heute ganz viel in unserem Gespräch an ganz sehr viel private Momente, die ich in letzter Zeit so hatte. Und ich mag die trotzdem heute hier teilen, weil ich glaube, dass das ganz wertvoll ist. Es ging mir in diesem Jahr nicht immer ganz gut, was ganz viele körperliche Belange einfach auch hatte. Und irgendwann gab es vor kurzem einen Moment, wo es mir eigentlich, also es geht mir gerade wirklich gut und ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe ganz viel in die Wege geleitet, dass es mir besser geht. Gleichzeitig gibt es dann trotzdem manchmal Tage, an denen einfach es mir doch körperlich nicht gut geht und ich dann auch merke, boah, dieses immer wieder von vorne da anfangen und immer wieder drauf Dinge, bestimmte Dinge achten, ist schon wirklich sehr kräftezehrend und anstrengend. Und ich war am letzten Wochenende wirklich an einem Tag sehr niedergeschlagen und ich saß am Frühstück und ich habe wirklich gemerkt, puh, jetzt muss man auch mit einbeziehen, war zyklustechnisch einfach auch schlecht bedingt. Das heißt, ich war nah am Wasser gebaut und plötzlich liefen mir die Tränen und ich konnte es auch nicht verhindern. Es war einfach so. Und mein Mann saß neben mir und hat mich dann in den Arm genommen und gesagt, was brauchst du denn gerade, was wird gerade gut tun? Und ich habe gesagt, ich kann es dir nicht mal sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich muss mal kurz rübergehen, ich brauche mal gerade einen Moment Ruhe. Und dann habe ich mich zurückgezogen und es ist in unserer Familie wirklich mittlerweile einfach so okay für alle, wenn Dinge zu viel werden, dass meine Tochter dann irgendwann so nach 10, 15 Minuten rüberkam zu mir ins Schlafzimmer und sich zu mir auf den Sessel setzte und sagte, Mama, was war denn jetzt eben los? Und habe ich gesagt, weißt du, ich bin heute einfach traurig, weil es echt anstrengend war die letzte Zeit und ich wirklich merke, ich habe gerade nicht mal eine Idee, was mir richtig gut tun würde und das finde ich ganz blöd. Und dann hat sie mich unfassbar festgedrückt und hat gesagt, das fände ich auch richtig blöd. Und ich erzähle das deshalb, weil ich weiß, dass es für viele Menschen oft so kritisch gesehen wird heute. Da sind wir wieder bei der Gesellschaft, was die Gesellschaft alles so sagt. Sind wir denn da nicht ganz nah schon am Parentifizieren drin? Ne? Bringen wir da nicht schon unsere Kinder auch in die Not, die Verantwortung dafür zu tragen, dass es uns wieder besser gehen kann?
Du hast dir deiner Tochter nicht die Verantwortung abgegeben.
Ja, und trotzdem glaube ich, und deshalb erzähle ich die Geschichte nämlich auch, und ich finde es ganz wertvoll, dass du das gerade auch nochmal so sagst, aber ich glaube, dass ganz viele Eltern das in dem Moment sich eben nicht zugestehen, Traurigkeit so auszuleben oder eine Emotion so zu zeigen, weil sie zu zeigen und zu haben sich schon anfühlt wie, ich übertrage dir die Verantwortung dafür, dass du jetzt aushalten musst, dass es mir nicht gut geht. Aber ich habe heute erst mit einer Freundin telefoniert und gesagt, ich glaube nicht, dass Leben ausschließlich so gemacht ist, dass wir jeden Tag nur Freude und glücklich strahlend durch die Welt rennen. Leben ist auch Herausforderung. Leben ist auch uns an die Grenzen bringen und dann darin erkennen, wer bin ich da drin eigentlich?
Und ich finde das eigentlich ein Riesengeschenk, weil ich glaube, unsere Kinder haben das auch ganz oft, dass sie Emotionen noch nicht zuordnen können oder dass sie vielleicht traurig sind und gar nicht genau wissen. Und was für ein Geschenk, wenn sie wissen, oh, die Mama hat das auch mal, dann ist das, glaube ich, schon gar nicht mehr so schlimm. Oder dann ist es auch okay, das sagen zu dürfen. Und ich glaube nicht, dass es schädlich für unsere Kinder ist, wenn es der Mama nicht gut geht, ihren Tee kochen. Und sie werden ja trotzdem gesehen und dürfen Kind sein.
Absolut. Ich glaube halt, dass das, was heute immer so in den Köpfen so schnell passiert, ist dieses, aber wann ist denn die Grenze übertroffen, wann es zu krass ist? Und ich glaube, krass ist, wenn wir darüber reden würden, dass es irgendwie ein pathologischer Zustand ist, ne, wo Eltern sich wirklich keine Hilfe holen und wo dann das Kind darauf angewiesen ist, die Hilfeleistung zu geben, dann ist es schwierig. Und das möchte ich gar nicht von der Hand weisen, ne, dass ich das gerade so erzähle, was da gerade so privat am Wochenende auch in mir los war, ist einfach nur, glaube ich, dem geschuldet, dass ich denke, wenn wir alle damit ehrlicher umgehen würden, und das erlebe ich ja auch bei meinen Klienten, ne, wenn wir in Emotionen reingehen, und wenn wir Themen öffnen, kommt ganz oft der Punkt, wo ich frage, und wie geht's dir denn da drin? Und dann sagt jemand, schlecht. Und dann sage ich, was heißt denn schlecht? Was ist denn das Gefühl, das dir gerade das schlechte Gefühl macht? Weiß ich nicht. Und ich glaube, umso öfter wir zulassen, dass da ein unangenehmes Gefühl ist, dem wir erstmal so ein bisschen lauschen dürfen, können wir auch wieder ein Gefühl dafür entwickeln, was da eigentlich gerade schief läuft.
Also ich habe das vor in der letzten Woche irgendwo gelesen, dass Kinder nicht lernen müssen, weniger zu fühlen, sondern wir mehr auszuhalten.
Absolut.
Wir wollen als Eltern das so schnell, natürlich wollen wir, dass es unseren Kindern gut geht, aber auch dieses Trösten, wir wischen ganz schnell Tränen weg. Wir wollen, dass es ganz schnell wieder gut wird, beruhigen schreiende Kinder, dass sie bloß nicht so laut sind. Und eigentlich wäre es so viel schöner, wir würden uns mal zu ihnen dazusetzen und es mit ihnen aushalten. Dass die Tränen laufen dürfen und nicht sofort weggewischt werden, dass das Schreien nicht sofort aufhören muss, sondern dass wir mit ihnen diese Emotionen aushalten. Ich glaube, Damit würden wir unseren Kindern ein Riesengeschenk machen, weil die gehören zu unserem Leben, wie du schon gesagt hast. Und das ist eben aber auch wieder diese Verbindung zu Trauma, weil dieses, ich kann deinen Schmerz nicht nehmen und ich kann dein Erleben nicht nehmen, wenn wir jetzt nochmal zu meinen traumatisierten Kindern nehmen, aber ich kann mich zu dir setzen, ich kann dich begleiten, dass du nicht allein bist. Und das ist eben meine Überzeugung. Dann hinterlässt es trotzdem Spuren und ist eine Erinnerung in meinem Leben, aber es zerfetzt uns nicht. Aber das würde ich mir für alle wünschen und vor allem für die Kinder wünschen, dass wir wieder mehr Zugang zu Emotionen finden und das mit ihnen aushalten.
Ja. Das bringt mich ein bisschen zu dem Punkt, der mich auch heute beschäftigt. Wenn Eltern ja an ihre Grenzen geraten oder ihre Kinder das System dieser vermeintlichen Normalität von uns sprengen, dann geht das ja oft mit diesem Erleben von Scham einher. Also, boah, mein Kind ist hier so wenig sozial kompatibel oder so aggressiv, so wütend, so autoaggressiv oder so schwer zu handeln, kann keine Grenzen einhalten, weder die eigenen noch die anderer oder so, ne? Und aus dieser Scham heraus ist es ja oft total erschwert, sich auch Hilfe zu holen oder auch überhaupt einzugestehen, dass man sie benötigt. Weil dann müsste man ja auch nach außen öffnen, wie schlimm es vielleicht wirklich schon ist. Und oft ist es ja auch so, im häuslichen Umfeld zeigt es sich ja nochmal anders als jetzt zum Beispiel im sozialen großen Gefüge. Kinder sind ja auch unfassbar stark darin, Dinge zu maskieren, was, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst ist. Wie kann es denn gelingen, so aus deiner Arbeitserfahrung heraus, sich den eigenen Themen und denen seines Kindes ganz ehrlich und auch mit einer Milde zu begegnen?
Die Hoffnung auf mehr Leichtigkeit im Alltag. Ich finde, was diese Eltern und die Kinder haben, die haben jede Sicherheit verloren. Ich glaube, dieses Grundgefühl von Sicherheit. Und wenn Familien anrufen und sagen, sie wünschen sich Unterstützung oder Hilfe und sind sich aber gar nicht so sicher, ob sie das brauchen, dann lasse ich die oft erstmal erzählen und sage ihnen dann auch meine Verwunderung, dass ich darüber staune, dass sie dieses Hilfesuchen in Frage stellen, weil die Not so groß ist, aber man arrangiert sich immer und immer und immer wieder damit. Familien versuchen alles für ihre Kinder gut zu machen und zu funktionieren, weil sie, glaube ich, ganz oft das Gefühl haben, von der Gesellschaft funktionieren zu müssen. Und die brauchen erstmal ganz viel Sicherheit, dass sie nicht funktionieren müssen und dass sie nicht falsch sind und dass sie Hilfe annehmen dürfen. Auch wenn es ihnen vielleicht erstmal nicht so groß vorkommt. Und ich glaube, dieser Zwischenschritt, das heißt ja noch nicht Therapie, dann kann man das nochmal eher annehmen. Viele Familien haben aber auch die Vorstellung davon verloren, was ein Alltag mit Leichtigkeit in der Familie bedeutet. Also das ist schon über so viele Jahre festgewachsen.
Die kennen das gar nicht mehr.
Ja.
Ich denke gerade so, während ich dir zuhöre, ich glaube, dass wir alle unsere Geschichte mit uns tragen. Und ich glaube, es gibt keine schmerzfreie Geschichte. So wie ich eben schon gesagt habe, so ist Leben nicht gemacht. Also selbst wenn ich eine wirklich schöne Kindheit habe oder hatte und das über mich behaupten und sagen kann, mit Fug und Recht, dann wird es auch innerhalb der schönen Kindheit Erlebnisse gegeben haben, die mich als Mensch an meine persönlichen Grenzen gebracht haben. Und ich finde es so erstaunlich, dass wir eine Generation von Eltern erleben, die sehr reflektiert sein wollen, sehr bedürfnisorientiert sein wollen mit den Kindern und es mit sich selbst nicht sind, weil es sie einfach so sehr davon abschneidet, in diese Milde eintreten zu dürfen und zu sagen, okay, ich bin nicht die schlechte Mutter, weil mir hier die Nerven gekippt sind und weil ich Wut auf mein Kind empfinde. Es ist ja für viele Eltern schon stressreich genug, Wut auf das eigene Kind zu fühlen.
Was ich da ganz wichtig finde, das ist, also eine Mama hat vor ein paar Wochen gesagt, das kommt so aus dem Nichts. Und ihr aber bewusst zu machen, das kommt nicht aus dem Nichts. Und ich habe gesagt, lass uns mal deinen Tag durchgehen. Das war die Zu-Bett-Geh-Situation abends. Und ich gesagt, wenn wir deinen Tag durchgehen, wenn du da siehst, wie viel Grenzüberschreitungen es gab, wie erschöpft du bist. Und ich glaube, und nein, ich bin mir eigentlich sicher, dass unsere Kinder das spüren, wenn wir so haltlos sind, wenn wir keine Sicherheit mehr haben, weil wir erschöpft sind, weil wir an unsere Grenzen kommen, dann sagen ja ganz viele Eltern, dann macht mein Kind es erst recht und bringt mich noch mehr an meine Grenzen. Ich persönlich glaube, das ist der hilflose Versuch der Kinder, Sicherheit zu fühlen. Die merken, meine Mama bricht weg, können das nicht zuordnen, Aber sie merken, die Mama bricht weg und gibt mir keine Sicherheit mehr. Und indem es dann Wutwellen gibt, indem sie schreien, indem sie uns als Eltern fordern, fordern sie eigentlich Sicherheit. Mama, wo bist du? Und ich muss dich spüren und, und. Also es ist eigentlich eine Aufforderung nach Sicherheit.
Ja.
Und das ist, finde ich, oft so der Schlüssel, weil dann kann ich das anders nehmen und kann sagen, okay, ich muss mich jetzt nochmal kurz sammeln, bis mein Kind ins Bett kommt. Und dann darf ich weinen, dann darf ich vielleicht auch schreien, dann kann ich auf den Balkon gehen und rauchen, was auch immer ich dann brauche. Aber ich muss meinem Kind jetzt die Sicherheit geben. Die Kinder fordern uns so oft heraus, wo ist meine Sicherheit, wo ist deine Grenze, die mir ja auch wieder Sicherheit gibt. Und da ist auch das Thema Einschlafbegleitung. Die ist ja nun mal am Tagesende, wenn alle nicht mehr können. Und die ist ein Riesenthema für die Familien, wo ich bin. Und ich habe auch immer wieder alleinerziehende Mütter, die dann sagen, weißt du, Frieda, dann will ich mein Kind liebevoll und behütet in den Schlaf begleiten und gleichzeitig drehe ich durch, weil ich weiß, der Haushalt muss noch gemacht werden. Wenn du so mit deinem Kind hinlegst, wird es nie schlafen, weil es deine Unruhe merkt, unsere Nervensysteme verbinden sich und dann schaukelt sich das hoch und eskaliert. Lieber in Liebe und in Ruhe und mit der letzten Geduld, die man hat, die Abendrituale machen. Und dann kannst du sagen, so, und jetzt legen wir uns hin und schlafen. Und ich habe schon Eltern gesagt, dann mach dir Kopfhörer ins Ohr und hör klassische Musik, damit dein Nervensystem runterfällt. Versuch nicht an deinen Haushalt zu denken. Und dann ist für die Kinder auch klar, jetzt wird geschlafen und dann kann Ruhe einkehren. Das ist oft der Schlüssel. Aber auch da fühlen sich ja die Eltern schlecht.
Also das war mein Schlüssel in unserer Zeit, als wir in Überforderung waren. Und Einschlafen war bei uns wirklich schwierig. Das war eine der psychisch und physisch herausforderndsten Sachen, als die Zwillinge klein waren und das eine Kind so viel geschrien hat. Und das war der Moment, als ich damals in Therapie gegangen bin, für mich entschieden habe, ich probiere jetzt alles, was geht. Ich muss wieder aus dieser Ohnmacht raus, ich muss in die Selbstwirksamkeit rein. Es war dieses, was du eben gesagt hast, diese Hoffnung auf Leichtigkeit. Und dann habe ich entschieden, okay, ich habe kein extra Zeitfenster für mich gefunden, wo ich mich jetzt hinsetze und 20 Minuten meditiere und ich habe gemerkt, wie mich das innerlich auch aggro gemacht hat, mir vorzustellen, diese Selbstfürsorge irgendwie zu finden. Und dann habe ich gedacht, also wenn ich das jetzt schon ausprobieren will, dann lege ich mich jetzt einfach ins Bett und mache mir jetzt eine Meditation an. Es hat sage und schreibe 3 volle Tage gedauert und plötzlich war unser ganzes Abendritual ein gänzlich anderes. Und
wie viel Ruhe bringt das in eine Familie?
Unfassbar. Alleine das ist auch so ein Gamechanger gewesen, weil dieser Druck, den du beschreibst, ne, von, boah, es sind noch so viele Dinge zu erledigen, die Wäsche ist zu machen, die Spülmaschine muss ausgeräumt werden, ich muss noch den Einkaufszettel für morgen früh schreiben oder weiß der Geier, es sind ja immer 10.000 Mental Load Sachen, die uns so durch den Kopf rasen. Eine Sache, die ich den Eltern immer wieder mitgebe, ist, dein Haushalt hat keine Bedürfnisse. Du hast das Bedürfnis nach Freizeit. Und du hast das Bedürfnis nach Freizeit der Erledigung des Haushalts untergeordnet. Erst wenn alles getan ist, dann darf ich ruhen. Und das ist natürlich, dass die Tür der Einschlafbegleitung, ja, die steht davor. Ich muss erst durch diese Tür gehen, damit ich die Chance habe, alles in Ordnung zu bringen, damit ich dann irgendwann Ruhe haben kann. Der Druck ist massiv, mit dem du dich dann neben dein Kind legst. Und wenn du dich aber hinlegst und sagst, ich gönne mir jetzt die Ruhe, die ich brauche, um die Aufgabe gleich noch zu erledigen, die mir wichtig ist, kannst du dich ausruhen? Dein Kind kann sich ausruhen. Und das Erstaunliche ist ja, wenn dann die Einschlafbegleitung in dieser doch sehr magischen Art und Weise dann plötzlich nur noch 20 Minuten dauert, statt vorher 1,5 Stunden, in denen sich alle gegeneinander aufreiben, dann hast du ja plötzlich 1 Stunde 10 Minuten mehr, um später Freizeit zu haben.
Genau. Und das auf jeden Fall für dich und aufzuräumen und Freizeit, was auch immer. Und selbst, ich sage oft, selbst wenn du bei deiner Meditation einschläfst, weil dein Körper das jetzt gerade braucht, dann ist alles fein und der Haushalt läuft nicht weg. Dann ist den nächsten Tag. Das ist auch wieder so eine Brücke zu dem Trauma erleben, weil das die Momente sind, wo das kindliche Nervensystem Sicherheit erleben darf, Verbundenheit, Schutz. Das sind so Momente, die ein Kind immer wieder braucht. Und ich glaube, dann kann auch ganz viel zum Beispiel heilen. Die Mama ist da, mehr brauchen die ja nicht.
Jetzt ist es ja so, und wir haben das ja jetzt immer schon so ein bisschen geteasert, du hast ja wirklich in deiner Berufserfahrung schon sehr intensive Erfahrungen auch mit Menschen gemacht. Und als wir uns kennengelernt haben und ein Vorabgespräch geführt haben, hast du mir ja verraten, dass es keinen Abgrund gibt, der dich schockiert. Ich habe dir damals zugehört. Und das bewegt mich einfach noch so sehr, mit welcher Ehrfurcht und mit welcher Liebe du Menschen begegnen kannst, selbst in den auch für dich existenziellsten Situationen. Und in Ausnahmezuständen von Gewalt bist du so geduldig gewesen und mit so viel Liebe dieser Sache begegnet immer noch. Und wir haben das heute schon zum Teil gehört. Was macht das Aushalten von Ausnahmezuständen so wertvoll? Wieso kannst du das?
Weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass das diese Sicherheit ist, die die Kinder brauchen. Also wie du jetzt gerade gesagt hast, musste ich an ein Kind denken, wo ich die Familie begleitet habe. Und das hat mich an meine Grenzen gebracht, weil der Unvorstellbares erlebt hat, unvorstellbare Gewalt. Und der hat mit mir nicht gesprochen. Das war so ein Kind, wo ich immer das Gefühl hatte, der zerbricht mir. Und ich saß mit dem über Wochen, ich bin da jede Woche hin, und ich saß mit dem über Wochen im Spielzimmer. Und der hat einfach gespielt. Und er hat nie was gesagt. Und trotzdem war da so viel im Raum von dieser Gewalt, von diesem Schmerz, von der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, was auch immer. Ich habe das mit ihm ausgehalten, ohne dass er was gesagt hat. Und ich weiß noch, an einem Mittag wollte ich aufstehen und gehen und einfach mit der Mutter drüber sprechen, ob sie glaubt, sie profitieren als Familie davon. Und bringt es ihnen was, dass ich jede Woche komme und einfach nur da sitze? Also da hatte ich dann auch so vielleicht auch Zweifel. Und ich wollte aufstehen und der Junge sagt, bleib da, ich brauche dich. Und das ist für mich dieses Aushalten, was ich auch vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass Kinder Sicherheit erleben, ist das Elementarste. Und diese Kinder mit diesen Vorgeschichten, die haben alles verloren. Die haben oft nicht mal während der Schwangerschaft Sicherheit erlebt. Und ihnen mit diesem Aushalten ein Gefühl von Sicherheit zu geben und ein Gefühl davon, es ist schlimm, was du erlebt hast, es ist grausam und es ist fast nicht auszuhalten, aber ich bleib da, weil es mir keine Angst macht. Da entsteht so viel Beziehung, so viel Sicherheit. Also ich weiß immer nicht, ob ich alle stresse damit, mit diesem Sicherheitsding, aber ich glaube, dass wenn Kinder wieder ein oder zum ersten Mal, wie auch immer, erleben, was Sicherheit bedeutet und da ist jemand, das verändert alles.
Ich sitze hier natürlich, mir fließen gerade schon wieder die Tränen, weil ich so denke, während ich dir zuhöre, ich sehe dieses Bild vor meinem inneren Auge auftauchen, was du beschreibst und denke so, ich glaube, das, was du immer wieder mit dem Wort Sicherheit bemühst, ist einfach auch diese Annahme dieses Menschen, der da sitzt und all das Verhalten, was dieses Kind vielleicht auch zeigt, ne, wenn es jetzt nicht einfach nur ruhig da sitzt und spielt, sondern vielleicht auch aggressiv oder autoaggressiv ist, da bleiben zu können bei jemandem, wo kein anderer bleiben kann, ist, glaube ich, das größte Maß an Liebe, was man geben kann, selbst wenn der andere nicht bereit ist, zuzulassen, Liebe wirklich zu empfangen.
Ich glaube gar nicht mal nicht nur empfangen, sondern gar keine Idee davon hat,
was das ist.
Liebe und Sicherheit bedeuten. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Gefühl von Gehaltensein. Und ich glaube, dass diese Kinder, wenn sie jetzt diese Kontakte im Jugendamt haben, oft sind davor schon so Kurzzeitpflegefamilien gewesen. Die sind ja leider nicht gleich in diesen Pflegefamilien, wo sie dann bleiben dürfen, sondern da gibt es in Obhutnahmen Kurzzeitpflegen davor, bis sie an diesen Ort kommen. Und da ist so viel Ohnmacht, so viel Hilflosigkeit und das spüren die Kinder. Und das ist ja dann auch wieder kein Ort, um sich fallen lassen zu können, zur Ruhe kommen zu können, weil es keiner aushält. Weil die wissen, was diesen Kindern passiert ist und ich glaube, dann denen alles geben wollen, was sie brauchen, aber in so eine Ohnmacht kommen und sich davon zu befreien und sagen, ja, das war ganz furchtbar und ich halte es mit dir aus. Das ist ähnlich wie dieses Trösten vorhin oder dieses sich dazusetzen. Und die Kinder fühlen das, die haben das erlebt. Und wenn ich das mit ihnen aushalte, dann, also ich glaube, dass dann was heilen darf.
Absolut.
Und was gesund werden darf.
Ja. Deine Arbeit findet ja schon sehr im Verborgenen statt. So in den geschlossenen vier Wänden von Familien, wo es schlimm ist und wo es im Außen vielleicht gar nicht jeder sofort mitkriegt. Und es ist auch an den Rändern dessen, was andere sich vorstellen können. Was ist gut daran, dass das so im Verborgenen bearbeitet wird? Und wie findet man aus Ausnahmezuständen denn wieder zurück in die eigene Mitte und in die der Gesellschaft?
Also einmal gehe ich ganz bewusst zu den Familien nach Hause. Ich habe keine Praxisräume. Ich hatte mal Praxisräume mit jemand geteilt und bin davon wieder weggekommen, weil ich die Familien in ihrem geborgenen, geschützten Umfeld erleben möchte, weil sie da sich nicht verstellen, sondern so sein können, wie sie sind, bis die zu mir Vertrauen aufbauen in fremden Praxisräumen. Da sind die angepasst, da müssen sie sich wieder benehmen, weil das so erwartet wird, was sie denken, dass es erwartet wird. Wenn ich aber nach Hause komme, dann ist das ihr sicherer Ort und sie sind spätestens beim zweiten Mal so, wie sie sind. Ich glaube immer, ich kann Familien ganz anders unterstützen, wenn ich sie vor Ort unterstütze mit den Gegebenheiten, die sie haben. Ich glaube, es im Verborgenen stattfinden zu lassen, ist ganz viel Schutzraum und auch wieder Sicherheit, weil die Gesellschaft noch nicht so weit ist, das auszuhalten.
Ja.
Es gibt ja manchmal so vereinzelte Fälle, die dann in den Medien sind und so weiter. Und wenn ich dann sehe, wie ohnmächtig und schockiert und alle sind, ich glaube, das wäre zu krass, dass die Kinder damit konfrontiert sind. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Und weißt du, das negiert so den zweiten Teil meiner Frage, dass ich mich frage, geht es eigentlich darum, in die Mitte dieser Gesellschaft zurückzukommen? Oder müsste die Gesellschaft ihren Horizont einfach ganz sehr erweitern, um wieder auch echte Gesellschaft zuzulassen?
Das ist wahrscheinlich ein unschaffbarer Spagat. Also, indem es in geschlossenen Räumen stattfindet, aus Schutz der überlebenden Kinder, bekommt die Gesellschaft das nicht mit und sieht es nur an diesen Ausnahmegeschichten, die dann in den Medien sind. Aber damit bekommt sie nicht mit, wie oft es tatsächlich passiert und wie viel Alltag da für Kinder schon dabei ist. Gleichzeitig glaube ich, dass die das als Schutz brauchen. Ich bin da noch nicht klug geworden. Ich glaube, um das öffnen zu können, müsste sich erstmal die Gesellschaft verändern und offener dafür sein und vielleicht auch erstmal in diesem, das, was wir vorhin hatten, weinen zulassen zu können und es nicht gleich wegtrösten zu müssen und es mit den Kindern das Fühlen auszuhalten und auch den Schmerz auszuhalten. Im Kleinen, wenn sie fallen und wenn sie sich das Knie aufschlagen oder wenn sie traurig sind. Ich glaube, der Schritt ist unbedingt nötig, bevor wir diese große Not aushalten können.
Wir haben ganz viel heute schon darüber gesprochen, dass es gar nicht so leicht fällt, einen Zwischenschritt zu gehen oder überhaupt erstmal anzuerkennen, dass wir Hilfe brauchen. Und ich weiß, dass dir ein großes Anliegen vor diesem Interview war heute und auch mir, nochmal dafür zu sensibilisieren, wie wertvoll und wichtig es ist, sich Hilfe zu holen. Wenn du da drauf schaust, auf dieses Hilfe holen, wann ist denn der Zeitpunkt gegeben, dass ich das machen sollte?
Das ist die Frage, die Mama mir heute auch gestellt hatte. Also nicht so, sie hat gesagt, Frieda, wann habe ich den Zeitpunkt verpasst?
Ja.
Ich hätte Hilfe nehmen sollen, bevor es zu spät ist. Ich habe dann zu ihr gesagt, ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Ich glaube, dass das ganz arg schwierig ist und sehr individuell ist. Eltern wollen es immer gut machen und wollen das Beste für ihr Kind. Und ich habe auch selber als Mutter, glaube ich, immer, ach, das ist eine Phase und geht wieder vorbei. Aber was ist, wenn die nicht vorbeigeht oder eine andere Phase kommt, die vielleicht noch anstrengender wird? Ich würde jeder Mama wünschen, dass sie sich Hilfe holen kann, bevor sie nicht mehr kann. Ich würde unseren Eltern der Gesellschaft wünschen, dass sie nicht in diese ausweglosen Erschöpfungszustand, also erschöpft und müde ist jeder mal, aber dass man in dieses ausweglose Erschöpftsein, also die Familien, zu denen ich nach Hause gehe, die stehen in der Sackgasse und wissen nicht mehr weiter. Und ich würde ihnen manchmal wünschen, sie fahren die Sackgasse nicht bis zum Ende.
Ja.
Sondern gucken vorher, wo können. Aber das ist so leicht gesagt, wenn man drinsteckt und immer noch hofft, es geht vorbei. Oder ganz viele Familien haben das auch, dass es zu Hause schwierig ist, dass sie an ihre Grenzen kommen. Und die gehen dann in die Kita und fragen die Erzieherin, das ist so schwierig bei uns. So. Und dann sagt die Erzieherin, die macht doch alles ganz toll und wie auch immer. Und das unterstützt ja diese Schuld- und Schamgefühle noch viel mehr.
Ja.
Das mache ich als Mutter falsch. Beides ja eigentlich ein Lob ist, weil sich das Kind zu Hause so sicher fühlt, dass es sich ohne Maske zeigen darf, da auch die Wut und die Trauer rauslassen darf. Aber das macht es den Familien noch viel schwerer, wenn das Außen sagt, oh, ich weiß gar nicht, was du hast.
Hier ist doch alles okay.
Also die zeigen das nicht immer beim ersten Mal. Die schreien mich nicht beim ersten Mal an, wenn ich in die Familie komme.
Ja.
Und dann sagt die Mama, oh je, hoffentlich zeigt er dir das jetzt auch, sonst glaubst du mir nicht. Und ich sage immer, er muss mir nicht zeigen, dass er wütend wird oder dass das schwierig ist. Ich glaube dir, dass du Hilfe brauchst und dir Unterstützung wünschst. Ich muss das nicht sehen, um es zu glauben. Aber da sehe ich dann so oft, wie sie sich schon verkämpft haben, dass man ihnen glaubt, dass sie ernst genommen werden und so weiter.
Ich glaube, wenn ich dir zuhöre, habe ich das Empfinden, und das deckt sich auch ein bisschen mit meiner eigenen Erfahrung, wenn wir an den Punkt geraten von, ich weiß eigentlich nicht mehr weiter, und der sich auch müde und kraftlos anfühlt, dann ist es ein guter Moment zu sagen, kenne ich jemand anders, der weiter wissen könnte? Das ist zum Beispiel was wir im Coaching auch tatsächlich ganz aktiv nutzen, ne, indem wir uns manchmal klar machen, wie gehen andere Menschen mit der gleichen Situation um, die andere Kapazitäten, andere Charakterfähigkeiten, Stärken, Ressourcen haben. Und daraus können wir auch ganz, ganz viel ziehen. Aber das wäre dann immer gleich der Schritt, ich optimiere mich noch mal einmal mehr, um mehr auszuhalten. Und manchmal dürfen wir diesen jemand einfach von außen holen, anstatt es schon selber werden zu müssen. Ich glaube, wenn ich dir gerade zuhöre, bestätigt sich das für mich noch mal sehr, dass ich denke, Hilfe holen ist immer dann berechtigt, wenn die Frage in mir aufkommt oder der Gedanke von, ich weiß gerade wirklich nicht mehr weiter. Dann darf ich mein Wissen um andere Menschen erweitern.
Genau, also ich muss da immer an den Kinderarzt bei der Kinder denken. Da habe ich auch manchmal gedacht, ach, das ist eine Lappalie, ist es das überhaupt wert zu kommen? Und er hat immer gesagt, sie dürfen immer dann kommen, sobald sie sich Sorgen machen. Und das war für mich so eine Befreiung, weil ich wusste, okay, er nimmt mich ernst und vielleicht sagt er mir, das ist überhaupt nicht schlimm, gehen Sie nach Hause, kühlen Sie oder so. Aber ich wurde ernst genommen und ich wurde gesehen und meine Sorge wurde ernst genommen. Und das würde ich auch in diesem nicht-somatischen Bereich den Eltern wünschen, dass sie ernst genommen werden in ihrem Erschöpftsein, in ihrem Nicht-Weiterwissen, weil uns eben dieses Dorf fehlt.
Ja.
Und manchmal ist es so wichtig, jemanden zu haben, der neutral da drauf schaut.
Ja.
Ohne meine beste Freundin zu sein, ohne meine Mutter zu sein, ohne die Nachbarin zu sein. Weil ich glaube, wir können in diesen Beziehungen oft nicht mehr
urteilsfrei sein.
Ja.
Ja, genau. Absolut.
Und auch ich, natürlich, ich begleite Familien und trotzdem frage ich auch andere, du, ich bin ein bisschen ratlos, das und das Verhalten. Hast du eine Idee bei meinen Kindern?
Ja. Das ist auch was ich immer wieder sage. Wenn ich mit Menschen arbeite, kann es passieren im 1:1, dass Menschen mir zurückspiegeln, boah, ich bin ja so beeindruckt und du kriegst das alles immer hin und das, du bist so inspirierend, wie du das alles schaffst. Und ich glaube, deshalb war es mir auch heute so wichtig, diesen sehr privaten Moment einmal kurz zu teilen. Nur weil ich Kompetenzen habe, heißt es nicht, dass ich nicht auch Schwächen und Herausforderungen erlebe. Und all meine Kompetenzen nutzen mir nichts in dem Moment, wo mein Nervensystem es nicht hergibt, auf Kompetenz zuzugreifen.
Ich habe auch der Mama das heute gesagt, weil sie hat sich dann beruhigt und hat halt gemeint, na, das hast du jetzt nur geschafft, weil du es gelernt hast, weil du professionell bist. Und dann habe ich gesagt, nee, das hat nichts mit meinen Ausbildungen zu tun, sondern mein Nervensystem ist reguliert und damit fühlt sich dein Nervensystem sicher und kann sich beruhigen und kann zur Ruhe kommen. Aber das hat mit meinem geworden sein, mit meinem Menschsein zu tun, aber nicht mit meiner beruflichen Qualifikation.
Ja.
Und wenn unser Kind wütend wird, dann kriegen wir Eltern Stress. Dann wollen wir, dass es sich beruhigt. Dann ist im Außen Stress. Was denken wieder die Nachbarn? Im Einkaufsladen, ganz klassisch, es schmeißt sich hin.
Mhm.
Alle gucken, was mache ich jetzt? Geben vielleicht noch kluge Ratschläge. Aber dann ist mein Nervensystem so unter Strom, das wird dieses Nervensystem des Kindes niemals beruhigen können.
Mm-mm.
Und dann ist es manchmal, jemand von außen, eine Mama hat mir mal erzählt, da wollte das Kind eben auch Schokolade, dieses klassische Beispiel, und der hat den Boden geschmissen und alles zusammengebrüllt. Und dann kam die Reinigungskraft, die mit dem Schiebewägelchen da gerade die Flure gereinigt hat und hat dann nur irgendwie was Nettes, wirklich was total Liebes zu ihm gesagt, und der ist aufgestanden und alles war gut. Und das sich das auch einzugestehen und dann nicht zu sagen, oh Gott, ich bin die schlechteste Mutter, ich kriege das nicht hin, sondern voll gut, dass die da war und da anders regulieren konnte und einfach
das nehmen konnte.
Genau.
Ja, absolut. Was würdest du nach allem, was wir heute so geteilt haben, was würdest du gern allen Eltern im gesamten Spektrum so von herausfordernder Elternschaft mitgeben wollen, was dich deine Erfahrungen gelehrt haben?
Ich würde allen Eltern Momente der Leichtigkeit wünschen, weil ich finde, das hat jedes Familiensystem nötig und verdient, dass sie Leichtigkeit in ihrem Alltag spüren, dass sie den Mut haben, sich rechtzeitig Hilfe zu holen und ihrem Kind Sicherheit geben und mit Offenheit begegnen können. Also dieses offen und ehrlich sein, ich bin heute erschöpft oder so wie du es an deinem Wochenende gemacht hast, ich bin traurig und weiß nicht woher. Letztlich glaube ich, all das gibt unseren Kindern Sicherheit und dann glaube ich, also davon bin ich überzeugt, dann ist ganz viel möglich.
Dann kann ganz viel gelingen. Ich danke dir unfassbar für dieses Gespräch heute. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Menschen ganz viele Fragen im Nachgang noch haben und für dich, wenn du heute zuhörst, es gibt ein Posting auf Instagram zu dieser Folge und darunter kannst du uns ganz, ganz viele Fragen stellen, auch vielleicht zu eigenen Herausforderungen, die du hast, wenn du magst und darfst dir ganz viele Dinge noch konkret abholen, die dir vielleicht noch durch den Kopf gehen. Dir, liebe Frieda, danke ich einfach für deinen Blick auf Menschen, deinen Blick auf Elternschaft, die Bereitschaft heute mal kurz so ein bisschen diesen Nebel zu lichten von, es gibt Systeme, die wirklich so aus ihrer Mitte geraten sind, die ganz weit weg sind von der Besorgnis von Eltern, die im normalen Kleinen schon denken, oh, da mache ich ganz viel falsch. Und ich glaube, dass das hilfreich sein darf, um gemeinsam zu lernen, was brauchen andere, bei denen ich Not sehe und was brauche ich, wenn ich meine Not bereitwillig übersehe. Ich danke dir von Herzen. Schön, dass du dir diese Zeit genommen hast. Schön,
danke,
dass wir es realisiert haben. Bis ganz bald, liebe Frieda.
Ja, vielen Dank.